Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Zumindest ein gewisses Maß von Berechenbarkeit und Kontrolle vermitteln uns die Strukturen, die wir uns selbst gegeben haben, ob das Grenzen, Gesetze oder Rituale sind. In den Romanen von Michel Houellebecq geht es oft genau um dieses dünne Eis, auf dem wir uns bewegen, auch in seinem letzten Roman Vernichten, der jetzt in Dresden für die Bühne adaptiert wurde. Dazu gleich mehr. Wir sprechen außerdem mit dem Künstler Olaf Nicolai über das Gallery Weekend in Berlin, über deutsche Bücher in China und wir berichten von einem Forschungsprojekt, das untersucht, wie der Maler Jan Vermeer seine Farben gemischt hat.
Jedes Mal, wenn man auf etwas zu sprechen kommt, das niemand hören will, spürt man, dass das gut ist. Es gibt Dinge, über die jeder mehr oder weniger Bescheid weiß, ohne sie zum Ausdruck zu bringen. Aber dadurch, dass man sie nicht zum Ausdruck bringt, sind sie einem schließlich nicht mehr bewusst. Es bildet sich also eine Art Schizophrenie heraus. Und es stimmt, dass es zum großen Teil Aufgabe des Romancier ist, diese Schizophrenie zu zerstören. Das heißt, den Lesern Dinge klarzumachen, die sie nicht wahrnehmen wollen.
Das sagte der Schriftsteller Michel Houellebecq vor über 20 Jahren, aber das beschreibt auch jetzt noch ganz gut seine oftmals heftig umstrittene Literatur. Sein letztes Werk Vernichten wurde vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht und war weniger kontrovers als vielmehr erschütternd. Denn es geht um einen Mann im mittleren Alter, der stirbt. Was so einfach klingt, ist eine präzise Analyse unserer Versuche, diesem Leben ein Gerüst oder einen Sinn zu geben. Der Theaterregisseur Sebastian Hartmann hat Vernichten nun am Staatsschauspiel Dresden für die Bühne adaptiert. Michael Lages war gestern bei der Premiere.
Wo hier Houellebecq draufsteht, ist erstaunlich wenig Houellebecq drin. Die französische Gesellschaft hat Sebastian Hartmann komplett ignoriert und ausgeblendet. Keine Politik, kein Kampf um höchste Ämter und auch keine kunstvollen miteinander verzahnten Beziehungsgeflechte. Was übrig bleibt von über 620 Seiten Roman, sind lauter letzte Dinge. Das Leiden, die Schmerzen, der Tod.
Es ist der Tod, der Trost gibt, ach, und Leben schenkt. Er ist der Gasthof, den das Buch mit Lob bedenkt, in dem man essen kann, ausruhen und schlafen gehen.
Gleich stimmt das Ensemble noch Running Up That Hill an, den alten Song von Kate Bush, in dem die ebenso hoffnungsvolle wie aussichtslose Zeile vorkommt: If I had a deal with God. Aber niemand hat halt so einen Deal. Und der Gott, von dem hier eigentlich gar nicht die Rede ist, zeigt keine Gnade mit Paul. Paul, das ist die zentrale Figur auf diesem Leidensweg. Und jeder, auch jede, kann Paul sein in dieser Aufführung. Hartmanns Blick auf Houellebecq lässt keine Rollen erkennen, nur das menschliche Kollektiv. Immer wieder bewegen sich die Frauen und Männer im Ensemble in Zeitlupe und in glänzend schwarzen Mänteln von Adriana Braga-Peretzky durch dunkel ausgeleuchtete Räume, wie in einem sehr langsamen Sog und gerade nicht so, als würden sie irgendetwas von Belang suchen. Es gibt ja auch keinen Ausweg aus der Katastrophe. Paul hat gerade eben die Diagnose bekommen, dass der Schmerz in Mund und Rachen von einem Mundhöhlenkrebs herrührt. Und der ist kaum mehr behandelbar. Der Patient wird den kompletten Unterkiefer und die Zunge verlieren. Operieren lassen will Paul sich angesichts dieser Aussichten nicht, lieber langsam zutreiben aufs Sterben. Dabei war er wohl sicher, möglichst elegant durchs Leben gegangen zu sein, besser immer richtig gelegen zu haben, stabil und ohne ernsthaft anzuecken.
Alles in allem lässt sich über mich sagen, dass ich die meiste Zeit über versucht habe, in Seitenlage zu leben.
Zur gleichen Zeit hat es auch Pauls Vater erwischt. Nur noch per Blickkontakt kann mit dem fast schon Toten kommuniziert werden. Es gibt am Ende des ersten Teils ein Bild, wie es schmerzhafter kaum vorstellbar ist. Eine junge Frau wäscht einen nackten Männerkörper, aufgebahrt zwischen allerlei Früchten, wie in einem Bild aus lange vergangenen Zeiten. Immer lauter bekundet sie, wie sehr sie ihn liebt, bricht in Schmerzensschreie aus. Da öffnet der Tote die Augen, die Videokamera zeigt es dem Publikum und mit qualvoll aufgerissenem Mund übernimmt er ihren Schrei.
Dieser einsame Tod einsamer als jemals zuvor seit Beginn der Menschheitsgeschichte.
Dunkel ist der Bühnenraum, ein rätselhafter Turm steht links und bewegt sich kaum merkbar. Später wird er flach und quer über die Bühne gelegt. Und er wird zum Tunnel, in dem ein skorpionartiges Wesen mit einem Schauspieler drin zum sehr speziellen Horrorbild wird. Auf verschiedene Zwischenvorhänge werden immer mehr Formen von Licht projiziert und kaum irgendetwas soll klar und erkennbar sein an diesem Abend. Zwei szenische Miniaturen gibt's, einen Altenpfleger, der an der Unmöglichkeit verzweifelt, Alter in Würde zu ermöglichen, und ein Caterer, der feine Leute-Partys mit edlem Futter ausstattet und bemerkt, wie sehr er all das hasst, diese Menschen, diese Welt. Diese Geschichten werden so im Roman stehen, aber nur sie haben Sebastian Hartmann interessiert, für die quälende Passion, die er in Dresden zelebriert, mit Uelbeck, aber auch ohne ihn. Im Grunde ist dieses Theater ja unerträglich, aber eben auch einzigartig konsequent.
Michael Lages über die Bühnenadaption des Romans Vernichten von Michel Houellebecq von Sebastian Hartmann am Staatsschauspiel Dresden. Dass die Zivilisation eine dünne Kruste über einem Vulkan ist, das könnte auch als Überschrift für die Kunst von Olaf Nicolai zutreffen. Er hat auf der Venedig-Biennale und der Documenta ausgestellt und ist einer von den bekannten Künstlerinnen und Künstlern, die auf dem Berliner Gallery Weekend ihre Werke zeigen. Zum 19. Mal findet dieses Wochenende statt. Beteiligt sind 55 Galerien verteilt über die ganze Stadt. In der Galerie Eigen und Art zeigt Olaf Nicolai seine Arbeit »I never look at you from the place from which you see me«, »Ich sehe dich nie von dem Ort an, von dem aus du auf mich siehst«. Zu sehen sind Fotografien, die auf einer Studienfahrt nach Griechenland entstanden sind, mit Hilfe eines Parabolspiegels. Sie zeigen verschwommene Abbilder. Ich habe Olaf Nicolai gefragt, was hat sie am Parabolspiegel so interessiert?
Also dem Parabolspiegel bin ich mehr oder weniger en passant begegnet bei einer Führung durch das antike Olympia. Für mich und Studierende hat der Archäologe, der uns geführt hat, am Ende seiner Führung ganz lapidar auf so einen Schuppen gezeigt und gesagt, da haben wir immer den olympischen Spiegel aufbewahrt. Mir war bis dahin das gar nicht bekannt, dass es einen olympischen Spiegel in Olympia gibt, und wieso die deutschen Archäologen damit zu tun haben, war mir noch viel schleierhafter. Und da habe ich ihn gefragt, ob er uns das ein bisschen erklären kann. Und es handelt sich um diese Zeremonie des Anzündens der olympischen Flamme durch Sonneneinstrahlung mit einem Parabolspiegel und dem anschließenden Fackellauf, der dann von Olympia zum Austragungsort der Olympischen Spiele stattfindet. Das ist tatsächlich eben 1936 das erste Mal so in dieser Form ausgeführt worden und seitdem Bestandteil der olympischen Zeremonie.
Jetzt sind die Fotografien, die Sie zeigen, anlässlich des Gallery Weekendes, die noch ein bisschen länger bei Eigen und Art auch zu sehen sind, sehr verschwommen, durch diesen Parabolspiegel ja fotografiert worden. Ist das auch ein Verweis auf mehrdeutige Realitäten?
Diese Fotografien, die ich jetzt in dieser Ausstellung zeigen kann, sind entstanden, indem ich diesen Parabolspiegel benutzt habe, um diese Landschaft in Olympia sich dort reflektieren zu lassen. Eigentlich ist ein Parabolspiegel ja ein Spiegel, der gar keine Bilder erzeugen soll. Der soll ja das Licht im Spiegel auf den Brennpunkt reflektieren. Wenn man das aber mit einer Kamera interessant macht, findet man tatsächlich Bilder, die in diesem Spiegel da sind. In dem Moment, in dem diese verzerrten Bilder vorgestellt werden, ist die Frage der Perspektive und der Wahrnehmung ganz essentiell. Also die Verzerrung, die Anamorphose, dass man auf einmal einem Bild gegenübertritt, wo man denkt, wow, das ist komplett blurry, was ist das eigentlich? Und sich so langsam erst ein Bild, was man für ein Bild hält, zusammensetzt.
Jetzt ist es gerade eigentlich nach 1945 doch ein großes Thema in der Kunst immer wieder gewesen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Wie würden Sie sagen, wie ist Ihr Blick auf diese Auseinandersetzung mit der Geschichte? Also was bedeutet das für Ihre Kunst?
Für mich persönlich ist Geschichte ein Anlass, ein Punkt, von dem ich losgehe. Was mich interessiert, ist, inwiefern eine künstlerische Arbeit als sinnlich unmittelbare Erfahrung einen etwas nachvollziehen lässt, was innerhalb dieser geschichtlichen Konstellation auch auftaucht und sie sozusagen konstituiert. Und in dem Fall jetzt zum Beispiel mit dem Spiegel ist es eben auch diese Frage der Wahrnehmung von Konstruktion von Wirklichkeit. Wenn wir über Olympia reden, reden sehr viele Leute gerade über die Spiele 36, über den Film von Leni Riefenstahl.
Das sind sozusagen Bilder, die dem kollektiven Gedächtnis eingeschrieben sind.
Genau. Was man aber gar nicht so genau weiß, ist, dass die Kameramänner von Leni Riefenstahl in den 20er Jahren als Dokumentaristen, Fotodokumentaristen für die deutschen Archäologen gearbeitet haben. Und diese Dokumentationsfotografie der Archäologie, die ein ganz bestimmtes Bild, wie man Tempel fotografiert, wie man Licht inszeniert, als dokumentarisches aufgefasst haben, kommt in diesem Film auf einmal in so eine mythologisierende, geschichtsphilosophische Glitterung hinein. Und das können künstlerische Arbeiten nachvollziehbar machen und einen selbst unmittelbar in diese Sache hineinwerfen.
Jetzt findet dieses Gallery Weekend, das 19., zum ersten Mal im Prinzip wieder statt, ohne irgendwelche Auflagen, die der Pandemie geschuldet sind. Würden Sie trotzdem sagen, dass die Pandemie Spuren hinterlassen hat, die sichtbar werden, auch an der Kunst vielleicht, die man sieht?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das wird man erst mit einem größeren Abstand wirklich sehen können. Solche Ereignisse, die auch so einen langen Zeitraum betreffen, das sind ja immerhin 2 Jahre fast gewesen, die werden, glaube ich, erst in absehbar späterer Zeit wirklich richtig da sein. Man merkt erst mal an der Oberfläche, dass es ein unglaublich intensives Gespräch wieder gibt, dass alle ganz begeistert sind, wieder Dinge sehen zu können, sich austauschen zu können, miteinander im Gespräch über Arbeiten zu sein und auch über das, was gemeinsames Arbeiten heißt. Aber ich denke, dass die Pandemie als Erlebnis, Ereignis für uns bedeutet hat, das wird sicher erst später sichtbar werden.
Da ist möglicherweise so eine Krise wie der Ukraine-Krieg noch etwas, was greifbarer ist und was sich unmittelbar auch widerspiegelt?
Also das ist ganz sicher greifbar und widerspiegelt. Also in Berlin ist zum Beispiel jetzt eine Ausstellung von Oleg Gudik eröffnet worden, dem russischen Konzeptkünstler, der natürlich gar nicht hierher reisen konnte, weil er in Russland mehr oder weniger stillgestellt worden ist. Und zugleich also auch ukrainische Künstler, die hier sind, ein intensiver Dialog, das ist ein ganz großes Thema. Das wird immer wieder in allen Gesprächen, klingt das an. Diese Frage, wo leben wir, wie soll das weitergehen und was bedeutet das für uns?
Der Künstler Olaf Nicolai über seine Arbeit I Never Look at You from the Place from Which You See Me. Zu sehen beim Gallery Weekend in Berlin und darüber hinaus noch bis Ende Mai. Auch auf der Buchmesse in Leipzig ist die globalpolitische Lage spürbar. Die Auszeichnung der in Moskau geborenen Lyrikerin Maria Stepanova mit dem Leipziger Buchpreis stieß trotz ihrer sehr russlandkritischen Haltung auch auf Unverständnis. Auch das Verhältnis zu China wird reflektiert. Aber wie blickt man eigentlich in China auf die Buchmesse? Zumindest gibt es einige Chinesinnen und Chinesen, die gerne häufiger deutsche Bücher lesen würden, wenn es mehr Übersetzungen gäbe. Eine Schülerin an der deutschen Schule in Shanghai hat das nun selbst in die Hand genommen. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Es ist Peidis großer Tag. Die 15-Jährige steht mit einem Buch auf der Bühne in der Aula ihrer Schule in Shanghai und liest daraus vor. Auf dem Einband steht ganz groß der Titel auf Chinesisch Hai Xingzhe. Das Buch hat sie selbst aus dem Deutschen ins Chinesische übersetzt. Es ist eines ihrer Lieblingsbücher, Sea Walkers Band 1, ein Fantasy-Roman der deutschen Jugendbuchautorin Katja Brandes. Wang Peidi hat es auf Deutsch gelesen. Ihre chinesischen Eltern haben sie von klein auf in Shanghai auf die deutsche Schule geschickt. Ihr Vater hat mal in Deutschland gelebt. Peidi ist daher mit Deutsch und Chinesisch aufgewachsen. Als sie 12 Jahre alt war, fing sie aus einer spontanen Idee an, erst einen Absatz und dann den ganzen Fantasy-Roman zu übersetzen. Jedes einzelne chinesische Schriftzeichen hat sie dabei mit der Hand geschrieben.
Eigentlich lag es daran, dass ich das 10-Finger-Tippen noch nicht konnte. Und ich habe das alles handschriftlich aufgeschrieben und dann habe ich es meiner Mutter gegeben, weil sie konnte ja tippen und sie hat es für mich in den Computer getippt und dann wurde es an meinen Vater gegeben und haben wir es zusammen gelesen und am Ende haben meine Mutter und mein Bruder es nochmal gelesen.
Am Anfang haben nicht daran geglaubt, ich dachte nur ein Witz, aber später, das war ernst.
Sagt Peidis Vater stolz. Ernst wurde es vor allem, nachdem die Familie die deutsche Autorin kontaktiert hatte und ein chinesischer Verlag gefunden war. 6 Monate lang hat Paddy gebraucht, insgesamt 296 Seiten aus dem Deutschen ins Chinesische zu übersetzen. Weitere 8 Monate dauerte es, gemeinsam mit dem Verlag nochmal alles zu überarbeiten. Nach Angaben des Buchinformationszentrums in Peking hat China im Jahr 2021 insgesamt etwa 12.000 Buchlizenzrechte aus dem Ausland eingeführt. Darunter sind mehr als 800 deutsche Bücher. Dabei dürfen wegen der Zensur nicht alle Bücher automatisch in China veröffentlicht werden. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt das Buchinformationszentrum als Vertretung der Frankfurter Buchmesse in Peking mit Übersetzungsprogrammen den Austausch zwischen der deutschen und chinesischen Buchbranche. Wang Xin leitet es. Nach unseren Beobachtungen gibt es eine große Nachfrage nach deutschen Buchrechten. Aber die Sprache ist das Haupthindernis. Nur wenige chinesische Verlage haben Lektoren, die Deutsch lesen können. Trotz des Interesses haben deutsche Bücher es daher auf dem chinesischen Markt schwer. Sie müssen immer wieder den chinesischen Verlagen präsentiert werden. Wenn mehr deutsche Bücher ins Chinesische übersetzt werden, werden bestimmt mehr Jugendliche sie lesen. Ist Wang Xin überzeugt. Für das Buch, das Paddy übersetzt hat, ist es soweit. Seit Oktober vergangenen Jahres steht es in den chinesischen Bücherregalen. Paddy ist darüber sehr glücklich, auch weil es ihrer Einschätzung nach im Chinesischen nicht so viele Fantasy-Bücher gibt. Dabei lesen chinesische Kinder und Jugendliche Bücher meist in ihrer Muttersprache.
Ich glaube, chinesische Kinder kennen als Fantasy-Bücher eher nur Harry Potter, weil die anderen sind meistens im Deutschen oder im Englischen geblieben. Und deswegen wollte ich Seawalkers übersetzen, weil es etwas Neues war.
Eva Lambi-Schmidt berichtete aus Shanghai. Bis Anfang Juni noch läuft im Amsterdamer Rijksmuseum die Jan Vermeer-Ausstellung, die größte Werkschau aller Zeiten, wie das Museum sagt. Über Vermeer ist deutlich weniger bekannt als über andere Maler, weswegen seine Bilder auch immer wieder dazu verleiten, Rückschlüsse auf ihn als Person zu ziehen. Das geht tatsächlich auch ganz praktisch, wie ein Forschungsprojekt an der Universität in Antwerpen zeigt. Dort wird nämlich untersucht, welche Farben Vermeer benutzt hat. Claudia Neumeier hat mit den Wissenschaftlern gesprochen.
Das Gemälde Die Malkunst des niederländischen Barockkünstlers Johannes Vermeer gewährt einen Einblick in ein Künstleratelier. Der Maler, vermutlich Vermeer selbst, fertigt an seiner Staffelei das Gemälde einer jungen Frau an, auf die Licht aus einem Fenster fällt. Es ist die Muse der Geschichtsschreibung, Clio, die ein Buch und ein trompetenähnliches Instrument in Händen hält. Sie trägt ein blaues Kleid, das gut mit dem blauen Lorbeerkranz auf ihrem Kopf harmoniert. Moment mal, ein blauer Lorbeerkranz? War das Absicht von Vermeer, damit der Kopfschmuck besser zum Kleid passt? Oder sollte das vielleicht gar kein Lorbeer sein? Doch, der Lorbeerkranz hatte ursprünglich auch eine natürliche grüne Farbe. Inzwischen allerdings ist das Grün zu einem Blau verblasst. Wie das passieren konnte, haben Forschende der Universität Antwerpen herausgefunden. Professor Koen Janssens leitet die Arbeitsgruppe, die an der Schnittstelle von Physik, Chemie und Kunst forscht.
Es gibt keinerlei Hinweise, dass er ein grünes Pigment benutzt hätte. Wir haben festgestellt, dass er das blaue Pigment Ultramarin benutzt hat. Das ist ein sehr teures Pigment, das auch sehr stabil ist. Das heißt, das Blau, das er damals verwendet hat, hat heute noch die gleiche blaue Farbe wie vor 350 Jahren.
Um Grün zu bekommen, habe Vermeer das blaue Pigment in diesem Fall mit einem organischen gelben Farbstoff gemischt. Der wurde aus dem Extrakt einer Pflanze mit dem Namen Färberwau gewonnen. Die ist auch als Gelb- oder Gilbkraut bekannt und hat lange, ährenartige Blütenstände. Das daraus gewonnene Gelb ist allerdings lichtempfindlich und daher im Laufe der Zeit verblasst, sagt Koen Janssens.
Dieses Gelb geht ins Orange, es ist also eine Art warmes Gelb. Wenn man das jetzt mit dem Ultramarinblau mischt, bekommt man ein recht sattes Grün, ein glänzendes Grün, das der natürlichen Farbe der Lorbeerblätter sehr ähnlich ist.
Für das Grün der helleren Blätter habe Vermeer das Ultramarin mit dem stabileren Pigment Pleizingelb gemischt. Bei diesen Blättern ist ihre ursprüngliche Farbe weitestgehend erhalten. Herausgefunden haben die Forschenden dies mit Hilfe der Röntgendiffraktometrie, eine Methode, mit der die Struktur von Feststoffen untersucht werden kann. Das Pigment Ultramarin war dadurch leicht zu finden. Dass dort auch mal ein gelber Farbstoff war, konnte Kohn Janssens Arbeitsgruppe aber nur über einen Umweg herausfinden.
Üblicherweise hat man Kreidepulver genommen. Das ist auch im 17. Jahrhundert einfach verfügbar. Das wird dann mit dem Farbstoff gemischt und mit Hitze behandelt, damit sich die organischen Farbmoleküle mit dem weißen Pulver verbinden. Heraus kommt ein gelbes Pulver, das dann zum Malen verwendet wird.
Die Malkunst ist nicht das einzige Gemälde von Vermeer, das die Antwerpener untersucht haben. Das ikonische Bild Dienstmarkt mit Milchkrug zeigt eine Frau, die Milch aus einem Tonkrug in eine Schale gießt. Ihr Blick ist dabei konzentriert gesenkt. Die Szene spielt vor einer kargen, weißen Wand, die allerdings nicht immer so karg war. Mit einer Infrarotmethode schauten die Forschenden unter die obersten Farbschichten und sahen, dass Vermeer angefangen hatte, an der Wand auf Höhe des Kopfes der Magd eine Krughalterung zu malen. Anna Krekeler, Forscherin und Restauratorin am Amsterdamer Rijksmuseum, erläutert die Entdeckung in einem Video auf der Museumswebsite.
Irgendwann im Malprozess hat sich Vermeer gegen die Krughalterung entschieden und sie mit dem Weiß der Rückwand überdeckt.
Und im rechten unteren Bildrand hatte Vermeer mit einer dunklen Form begonnen, die wohl ein Korb werden sollte. Auch die übermalte der Künstler. Moderne wissenschaftliche Methoden können also nicht nur zeigen, wie sich Vermeers Gemälde im Laufe der Zeit verändert haben, sondern auch die Änderung, die der Künstler selbst vorgenommen hat.
Claudia Neumeier über Jan Vermeer und den Zauber verblassender Farben. In den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen geht es jetzt nochmal nach Leipzig zur Buchmesse.
Jeder schreibt sein eigenes Märchen, das ist meins, sagte der Lyriker und Theatermacher Dinja Gyujeta auf der Leipziger Buchmesse. Dort ist er gestern mit dem Preis in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet worden. In seinem Buch Unser Deutschlandmärchen erzählt der Autor von den Schmerzen und Entbehrungen seiner Eltern und damit auch der türkischen Einwanderergeneration. Es ist die Familiengeschichte des Autors selbst. Gyujeta wurde 1979 in Nettetal geboren und machte dort eine Lehre als Werkzeugmechaniker, genauso wie die Hauptfigur des Buches. Als Autor, der mehrsprachig aufgewachsen ist, will er mit seinem Buch vor allem auch der kommenden Generation Mut zusprechen, mit neuen literarischen Formen zu arbeiten. Dazu sagte er gestern Abend in Deutschlandfunk Kultur.
Für mich, also ich spreche jetzt nur für mich, die Literatur hat die einzige Aufgabe, Emotionen, Gedanken, Bilder, Charaktere glaubwürdig rüberzubringen. Und egal wie, wenn man die Leserinnen überzeugt, wenn man sich in seinem eigenen Text wohlfühlt und die ganze Welt erlebt momentan Umbrüche und die neue Welt muss mit Mehrsprachigkeit umgehen können. Wir haben keinen anderen Weg.
Der Lyriker und Theatermacher Dinja Gyujeta über etwaige neue literarische Formen von morgen. Der Regisseur und Drehbuchautor Peter Lilienthal war ein Nachkomme des legendären Flugpioniers Otto. 1939 floh er mit seiner jüdischen Mutter vor den Nationalsozialisten nach Uruguay. Eine Zeit, die ihn dauerhaft prägen sollte. Denn als er Mitte der 50er Jahre nach Deutschland zurückkehrte, wandte er sich dort etwa 20 Jahre später in mehreren Filmen den gesellschaftspolitischen Problemen in Südamerika zu. Vorher aber entstaubte er das deutsche Fernsehspiel gewaltig. Zum Beispiel damit, dass er mitten ins spießige Nachkriegsmilieu ein Seeungeheuer platzierte.
Wer? Das Seeungeheuer?
Ja, sie braucht nur eine größere Kiste, gute Nahrung und dann ist sie für alle Mark Publik die Sensation der Saison.
Einer seiner größten Erfolge war der Film David, für den er auf der Berlinale 1979 den Goldenen Bären bekam. Wie heute bekannt wurde, starb Peter Lilienthal im Alter von 95 Jahren in München. Wie die Museen von morgen aussehen könnten oder sollten, darum ging es auf einer dreitägigen internationalen Konferenz in Dakar für die 60 afrikanische und europäische Museumsdirektorinnen und Direktoren aus 38 Ländern zusammengekommen waren. Konkret ging es um den Auftakt für den Aufbau eines globalen Netzwerks mit dem Ziel, gemeinsam ein multilaterales und langfristiges Kooperationsprogramm zwischen Museen auf beiden Kontinenten sicherzustellen. Durch eine engere Kooperation sollen frühere, allzu großmaschige Narrative über den jeweils anderen Kontinent abgebaut werden.
Antje Allroggen mit den Kulturmeldungen. Neue Raketenangriffe auf die Ukraine und im Sudan wird weiter gekämpft, trotz angekündigter Feuerpause. Das sind zwei Themen in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Freitagabend.